Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode des Kraftkörper Podcasts. Ihr habt schon länger nichts mehr von uns zwei alleine gehört. Also wir haben jetzt zwar diesen wöchentlichen Rhythmus mit unseren Kraftkörper Coaches, dem Kraftkörper Roundtable, der dann jede zweite Woche kommt. Aber wir haben tatsächlich mal eine Woche Pause gemacht, weil wir auch ein bisschen, sagen wir Urlaub gemacht haben.
Sagen wir Urlaub.
wir Urlaub gemacht haben. Aber der Urlaub gehört jetzt der Vergangenheit an und wir sind jetzt wieder da und machen eine neue Zweier-Episode.
Genau.
Hallo Julia.
Hallo Marcel.
Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Danke. Mir geht's gut. Freue mich drauf, dass wir endlich wieder mal zum Reden kommen. Im Podcast.
Ja, eigentlich entsteht die Folge jetzt gerade deswegen, weil wir beim Frühstück über diverse Klienten und aktuelle Problemstellungen gesprochen haben und dann bei einer Problemstellung hängen geblieben sind, die wir recht interessant gefunden haben. Und da haben wir gesagt, warum nehmen wir nicht gleich dazu eine Podcast-Episode auf, weil das ist sicher für viele Leute interessant. Aber bevor wir da hinkommen, ein kurzes Live-Update.
Ja.
Was war denn so los bei dir in den letzten Wochen, Julia?
Was war los bei mir? Also ja, wir hatten ja sozusagen Urlaub, sozusagen deswegen, weil wir haben es nicht Urlaub genannt, sondern Kraftkörper Creation Retreat.
Gut. Aria, komm her mal.
Falls jemand zuhört, der Hund, hat sich dazu entschlossen.
Also für die Zuschauer, das ist Aris Schwein. Das wird jetzt beim Podcast hier am Tisch stehen, weil sonst geht die Ari her und macht das hier.
Genau, das sind die Dinge, wo sich Hundehalter selber sabotieren, wenn sie ihren Tieren solche Spielzeuge schenken.
Genau, ja.
So.
So, und du machst da Platz, Ari.
Gut.
So, Kraftkörper Creation Retreat.
Genau.
Ja.
Also, vielleicht kurz zum Background, was wir gemacht haben, wo wir waren und warum wir das so gemacht haben. Also wir haben uns dazu entschlossen, zwei Wochen das Coaching sozusagen hinten anzustellen. Also haben die Pakete unserer Klienten pausiert, wobei unsere Klienten weiterhin Technikfeedback bekommen haben. Das heißt, unsere anderen beiden Coaches, Kerstin und Stefan, waren natürlich für die Leute da. Haben uns aber Check-in freigenommen in der Zeit, um in einer Urlaubsatmosphäre weiter am Business zu arbeiten sozusagen. Also es gibt immer wieder Dinge, die ja hinten anstehen, wenn viel Tagesgeschäft da ist. Also Weiterentwicklung ist immer etwas, was dann passiert, wenn man auch genügend Headspace dafür hat.
Und ja, also inzwischen fühle ich mich schon leicht zurückversetzt in meinen alten Job.
Ja.
Weil da war ich natürlich an einem Status, wo das Tagesgeschäft massiv überhand genommen hat und das heißt, für Weiterentwicklung blieb null Platz. Mhm. Ja. Und zu Beginn, wie wir Kraftkörper gestartet haben und wie ich dann plötzlich auch Vollzeit Kraftkörper-Coach war, vor zweieinhalb Jahren war das nicht der Fall. Da habe ich das Gefühl, da war das auch cool, da habe ich Zeit gehabt für Entwicklung, um Systeme schön aufzusetzen und so weiter und so fort. Und jetzt ist das wieder der Fall. Also ich fühle mich leicht zurückversetzt.
Ja.
Und ja, wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, dann passiert es einfach nicht. Also es kommt nicht auf magische Art und Weise irgendwo der Zeitpunkt, wo man sich weiterentwickeln darf. Ja, und was haben wir gemacht in dieser Zeit?
Ja, was haben wir gemacht? Eigentlich haben wir uns mal gesammelt und alle möglichen Dinge geordnet, beziehungsweise was sehr cool war und das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben und ich würde es aber jetzt jedem empfehlen. Wir haben einen Jahresplan gemacht sozusagen von August 2023 bis sogar über den August 2024 hinaus und einfach uns angesehen, okay, was steht denn da so an? Und was ich noch nie in meinem Leben so gemacht habe, ist vor allem der Part, dass ich mal geschaut habe, okay, was gibt es denn für persönliche Termine, die uns wichtig sind, familiäre Dinge, die auf jeden Fall stattfinden, ob das jetzt runde Geburtstage sind, Dinge, die wir schon länger mal machen wollten mit Freunden etc. und das wirklich auch rechtzeitig planen, weil wir immer wieder, und ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele Leute, vor dem Problem stehen, dass man kurzfristig merkt, aha, okay, jetzt wäre es schön, jetzt ist, keine Ahnung, zum Beispiel haben wir mal ein paar Jahre vorgenommen, ich möchte ein Thanksgiving-Freunde-Dinner machen, aber wenn man das zu kurzfristig plant, vor allem wenn man über 30 ist, dann klappt das nicht. Ja? Leute sind Monate im Vorhinein schon verplant. Und was auch noch ansteht, zum Beispiel, ist unser 20-jähriges Klassentreffen, wo wir eigentlich auch bei den letzten Treffen immer die Organisatoren waren und wir werden es auch dieses Mal sein. Solche Dinge gehören früh genug geplant. Und das sind Dinge, die mich immer wieder unter Stress gesetzt haben, wenn das zu kurzfristig war.
Ja, oder auch wirklich so Sachen wie Urlaube oder persönliche Events, die man wirklich auch für sich selbst wahrnehmen möchte. Also Stichwort 20-Jähriges. Julia und ich sind dieses Jahr dann 20 Jahre zusammen. Nicht verheiratet, aber zusammen. Ja. Und ja, normalerweise gehen diese Termine vollkommen unter. Also der Hochzeitstag dieses Jahr, da ist Julia irgendwo am Nachmittag, da sind wir im Auto gesessen, draufgekommen, heute ist Hochzeitstag, alles Liebe übrigens. Ja.
Ja, man muss dazu sagen, der Tag ist interessanterweise für uns beide, also nicht, dass unsere Hochzeit nicht schön war, die war wunderbar, aber der Jahrestag, also der Tag, an dem wir zusammengekommen sind, ist wichtiger. Aber ja, auch sowas, also dass man da rundherum, dass man sich Zeit ausblockt, dass man sagt, okay, man möchte gemeinsam was machen. Oder auch eine Sache, Neffen und Nichten einladen. Das ist auch immer wieder was, wo ich mir dann denke, ah ja, wäre schön, wenn wir jetzt mal die Neffen und Nichten zu uns einladen könnten. Aber auch da, wenn man das nicht rechtzeitig plant, dann passiert es nicht, dann steht irgendwas anderes an. Man verplant sich selber, ohne dass man, weil man es gar nicht mehr weiß, dass man das eigentlich machen wollte, das fällt einem kurzfristig ein. Und wir wirklich versucht, da jetzt sämtliche persönliche Termine mal einzutragen und dann eben auch Craftkörper-Termine und Dinge, die uns wichtig sind, Launches, neue Angebote etc. vorauszuplanen, um dann auch wieder die Auszeiten zu planen, damit wir die auch hineinbekommen.
Ja, und Fakt ist, man kriegt die Auszeiten immer hinein, nur wenn man sie nicht bei der Nase nimmt und die Auszeiten nicht irgendwo fest verankert im Jahr, dann nimmt sich halt die Arbeit die Zeit. Und das wollten wir verhindern, weil das ist ja auch etwas, was wir im Coaching weitergeben. Vieles hängt ja am Alltagsstress, Freizeitmanagement, sage ich jetzt einmal. Ja. Und wenn ich das nicht richtig mache oder wenn ich das stiefmütterlich behandle, dann schlägt sich das auch auf mein Essverhalten nieder, auf wie ich mich fühle, wie ich mit mir umgehe. Und da sollten wir dann doch ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen.
Ne? Ja, absolut. Ja, es ist wirklich so. Also letztens habe ich das zu einer Klientin gesagt, die auch selbstständig ist. Ich habe gesagt, manchmal fühle ich mich sozusagen, also manchmal überlege ich mir, selbstständig sein allein ist natürlich eine Herausforderung, aber in einem Lifestyle-Business, wo es um Gesundheit geht, gesunde Ernährung und Training, selbstständig zu sein, bedeutet gleichzeitig so selbstständig zu sein, dass man sich nicht in Grund und Boden arbeitet, was eigentlich eine super Sache ist. Ja? Wäre ich in einem anderen Bereich selbstständig, ich kenne mich, und wäre ich nicht im Fitnessbereich selbstständig, dann würde ich wahrscheinlich so über mich drüber gehen, dass ich wahrscheinlich mit Burnout-Erscheinungen zu kämpfen hätte. Also ich wäre der Typ, der da hineinlaufen würde, aber tatsächlich diese Authentizität, die ich wahren möchte,
Also wenn ich schon Balance vermittle, dann muss ich auch Balance leben.
Ja. Wobei natürlich Balance leben es gibt Phasen. Ja. Es gibt Phasen, wo man sich bewusst sich rausnimmt, okay, das ist jetzt, da, ich weiß, da ist mehr zu tun, nur die Phasen müssen ein Ende finden. Also wenn ich weiß, okay, jetzt gibt es eine Woche, wo ich eher durchpushen muss, aber ich habe im Kopf dann schon, das ist ganz wichtig, es wird tatsächlich leichter und ich rede es mir nicht nur ein oder ich habe mir die Auszeit schon eingeplant. Genau. Also es sind ja kurzzeitige Druckphasen, sind ja nicht das Problem ist immer, wenn man nicht rauskommt. Genau. Und da wollte ich noch anhängen, für mich selber identifiziert, es ist so wichtig, eben solche Privattermine etc. einzuplanen, weil wenn man das nicht tut und wenn man eigentlich sagt, Arbeit ist nicht mein größter Wert, und ich glaube, das würden die meisten Leute ja eigentlich auch so sagen und unterstreichen, und ich lebe aber nicht danach, Das heißt, ich priorisiere immer die Arbeit und der Rest passiert nicht. Ja. Das nehme ich mir nicht, dann lebe ich eigentlich nicht meinen Werten entsprechend und das ist etwas, was sehr viel Stress kreiert.
Genau, das ist der Grund, warum ich mich permanent scheiße fühle.
Ja.
Wenn ich immer gegen meine Werte lebe, dann geht es mir nicht gut. Außer natürlich, Arbeit ist mein Wert. Es gibt auch solche Leute, die, das sind dann die Workaholics, die sagen, mir macht das nichts aus und ich arbeite gern 12 Stunden am Tag. Aber auch die haben verstanden, wenn sie ihren Körper nicht ein bisschen Pause gönnen, dann geht das nicht lange gut. Also was haben wir gemacht im Craft Körper Creation Retreat?
Die Termine geplant,
also uns einmal sortiert. Ja. Also es gibt einfach ein paar Sachen, die einfach angestanden sind, die wir sortiert haben.
Die wir sortiert haben.
Die wir sortieren wollten, egal. Ja. Und dann haben wir begonnen, tatsächlich zu kreieren. Wir haben kreiert einerseits einen Newsletter, den ausgewählte Leute schon bekommen haben, wenn diese Folge erschienen ist. So, jetzt setze ich mir selber unter Druck, das muss jetzt funktionieren.
Bestimmt.
Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch zu dem Newsletter zu anzumelden, den Newsletter zu abonnieren. Details dazu findet ihr in unseren Stories, auf den Profilen, in der Bio und wahrscheinlich werde ich es auch auf der Webseite hinterlegen. Also ja, ich mache mir gerade selber sehr viel Druck.
Das ist gut so. Nein, also wir haben da jetzt relativ lang dran gefeilt. Heute hat es was mit den Ausdrücken. Ziel ist für mich wirklich im Newsletter Mehrwert zu generieren, der für Social Media Format vielleicht nicht so geeignet ist, also wirklich längeren Content.
Ja, wer den Podcast kennt, weiß, dass uns langer Content eigentlich mehr liegt.
Ja. Es wird auch nicht zu lang, keine Angst.
Ja.
Aber
In-Depth-Content.
In-Depth. Und speziellere Themen. Ja, speziellere Themen für Leute, die bestmöglich an der Körperkomposition arbeiten möchten, aber es geht auch viel, und das ist mir sehr wichtig, es geht auch viel um Alltagsmanagement, Produktivität und Stressmanagement, Dinge, die wir persönlich einsetzen, um gesund und produktiv zu bleiben. Also ja, ich würde sagen, es kommt auch noch einiges Persönliches hinein, aber wirklich hands-on Informationen, mit denen die Leute was anfangen können. Also,
und wenn du nicht trainieren möchtest und dich nicht gut ernähren möchtest, kannst du den Newsletter trotzdem lesen, weil es wird auch einen, ich sage jetzt mal, Medientipp der Woche geben. Ja, also wir beginnen mit einem Serientipp, wo wir handverlesene Serien und handverlesene Dinge, die wir konsumiert haben,
empfehlen. Filme, es wird sicherlich mal von Marcel auch ein Computerspiel hineinfliegen, Bücher, einfach Dinge, die uns
begeistert haben, inspiriert haben,
die uns den Alltag versüßen.
Das heißt, du musst nicht trainieren, um den Newsletter zu abonnieren.
Genau. Ja, man kann auch nur für Alltagsproduktivitäts- und Stressmanagement auch den Newsletter lesen.
Ja.
Und es ist sicherlich jetzt nicht nur an Leute gerichtet, die ganze Zeit hardcore trainieren, aber auch die werden was daraus mitnehmen.
Genau. Gut. Also daran haben wir gearbeitet. Das ist gerade in der Generalprobe. Die ersten Mails werden tatsächlich aktuell gerade versendet. Nämlich zu einem Thema, das auch am Sonntag startet oder am Sonntag gestartet hat. Das begleitet euch jetzt die ganze Woche. Wir öffnen unsere Tore für neue Coaching-Klienten. Wir haben einfach jetzt gerade eine Aktion laufen, weil wir wissen, dass gerade nach dem Sommer oftmals oder im Sommer oftmals Reflexion stattfindet. Mhm. Ich bin im Urlaub, ich habe Zeit nachzudenken. Ich denke darüber nach, lebe ich eigentlich entsprechend meinen Werten? Bin ich zufrieden mit dem, wie ich mich fühle, wie ich aussehe? Habe ich meine Ziele für dieses Jahr umsetzen können, erreichen können oder hänge ich hinten nach? Und oftmals kommen die Leute aus dem Urlaub zurück oder aus dem Sommer zurück und sind bereit, etwas zu verändern. Und genau diese Leute wollen wir abholen und wollen ihnen eine Möglichkeit geben, das Ganze dieses Mal auch wirklich effizient, effektiv und richtig zu machen.
Ja, und wir haben uns wirklich einen sprechenden Namen dafür überlegt. Mhm. Also der Launch steht unter dem Thema Erhebe dich vom Couchkörper zum Craftkörper. Und ja, also das, ich glaube, das spiegelt jetzt auch schon ganz gut wider, wen wir damit abholen wollen und was wir damit erreichen wollen. Und ich glaube, es ist vielleicht so wie du gesagt hast, das ist sehr oft so, wenn man zur Ruhe kommt, wenn man reflektiert, also ist es oft im Urlaub, ne? Die Gefahr ist, dass man sich dann überlegt, naja, mache ich schon irgendwann und dann mache ich vielleicht im nächsten Jahr. Und Tatsache ist halt, es sind doch ein paar Monate bis zum Jahresende. Und es ist der Kickstart, den man sich in 3 Monaten abholen kann und was man in 3 Monaten erreichen kann, ist viel. Und man ist eventuell dazu geneigt, das immer wieder auf so Jahreswechsel zu verschieben, aber in Wirklichkeit macht es wenig Sinn, wenn man mal dafür bereit ist. Oder das ist tatsächlich so, also das bekommen wir oft mit, dass es ein Fenster gibt, einen Zeitrahmen, wo man gerade reflektiert hat, wo man bereit ist für Veränderung. Und das schließt sich aber auch dann wieder. Ja. Ja. Und das ist jetzt gar nicht so sehr für uns jetzt das Problem, weil es gibt eh immer wieder Leute, die sich dazu entschließen, ein Coaching zu starten etc. Nur für einen selber ist es oft ein Problem. Und das merke ich bei mir, wenn ich mir irgendwas vornehme, etwas zu tun für mich, ja, oder mir überlegt, das würde ich gern mal machen und ich nutze nicht diesen Zeitrahmen, in dem ich gerade offen dafür bin und der Alltag kommt wieder, dann ist es weg.
Dann ist weg.
Und dann mache ich es nicht mehr.
Das Fenster für Veränderung ist tatsächlich nicht besonders lange offen, ganz im Gegenteil zum Anabolenfenster, das ja ein anaboles Scheunentor ist, wie wir wissen. Das Veränderungsfenster ist kein Scheunentor, das ist relativ, also da braucht nur irgendetwas Unvorhergesehenes kommen oder es kommt einfach der Alltag wieder. Ja. Schule beginnt, die ersten Schularbeiten beginnen bei den Kindern und plötzlich denkt man schon nicht mehr an seine eigene Veränderung.
Richtig, ja. Richtig. Na, weil man es so machen wird, wie man es immer gemacht hat. Genau. Ja, also die Phasen, wo man wirklich mal aus dem Alltag ausbrechen kann und sich überlegt, wo will ich eigentlich hin? Ja. Die sind schnell vorbei. Aber tatsächlich, Schulalltag bekommen wir jetzt von ganz vielen Klientinnen mit, die eigentlich die meisten haben auch Kinder. Das ist eigentlich die einhellige Meinung. Jetzt wird es wieder besser und strukturierter in meinem Leben und vielleicht sogar ein bisschen stressfreier, weil einfach wieder mehr Struktur im Alltag ist, dadurch, dass die Kinder in Kindergarten und Schule sind. Also das heißt, vielleicht auch deswegen ein guter Zeitpunkt.
Genau, also wenn du zu jenen diesen Personen gehörst, die im Urlaub gedacht haben, puh, jetzt nach dem Urlaub, wenn dann mein Alltag wieder beginnt, werde ich mich bei Craftkörper melden, dann ist das jetzt ein perfekter Zeitpunkt. Wir haben nicht nur diese Aktion laufen unter dem speziellen Motto Erhebe dich, sondern das Ganze wirkt sich auch monetär aus. Das heißt, du bekommst minus 10% auf das 12-Wochen-Programm, wenn du dich im Rahmen dieser Aktion im Laufe dieser Woche bei uns meldest. Gut, das ist das. Das ist auch entstanden im Craftkörper Creation Retreat. Und was ist noch entstanden? Ich baue gerade unsere Webseite um, das ist auch entstanden, in einer Nacht- und Nebel-Aktion. Mir hat einfach das Website-System im Prinzip unter dem Boden wegzerrissen. Ja, also mit einem selbst aufgesetzten WordPress begonnen und das ist halt einfach dank vieler Plugins und so weiter kaum mehr wartbar und kaputt. Und ich will mich darum nicht mehr kümmern, deswegen gehe ich da jetzt weg davon. Und jo, das ist auch entstanden, also auch das, da wird es einige Neuigkeiten geben. Ja, das war es im Grunde.
Ja, also viel, viel geplant, viel eng geplant. Und für mich ist es jetzt wirklich so, ich habe Klarheit im Kopf, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Richtig. Es sind auch Luftlöcher da für unvorhergesehene Dinge, die immer wieder passieren, man kennt es. Und es fühlt sich gut an, weil ich bin ein Typ, mir schwirrt sehr viel im Kopf herum. Also alles, was nicht gelöst ist, was nicht niedergeschrieben ist und wo ich mir nicht sicher bin, wie ich das dann sozusagen handhaben werde und ob sich das ausgeht, ob genügend Zeit ist.
Ob es überhaupt wichtig ist.
Ja, allein das muss man mal entscheiden.
Weil viele Dinge, viele Ideen schwirren herum, aber sind in der Prioritätenliste auf Platz 30.
Ja? Richtig, ja. Das ist bei mir vor allem ein Thema. Ja. Ich habe immer sehr viele Ideen, aber man kann halt nicht alles machen. Also wenn man zu einer Sache Ja sagt, muss man halt zu ganz vielen anderen Nein sagen und das ist gut so.
Time is finite.
Ja, richtig. Das ist die wichtigste Ressource, ja. Gut?
Gut. Also das Update hierzu. Ja, Lohn Teil der Woche vielleicht noch zu mir. Ich habe meinen Cut beendet. Hat gute 12 Wochen gedauert oder ein bisschen länger sogar. Bin recht zufrieden mit dem Ergebnis. War wieder mal der entspannteste Cut, den ich hatte. Also mein Ziel ist ja, jeden Cut noch ein Stück weit entspannter zu gestalten. Und das ist etwas, das kann man üben, das ist ein Skill. Ja. Und diesen Skill möchte ich einfach verfeinern. Was heißt entspannt? Entspannt heißt, dass ich in der ersten Hälfte des Cuts eigentlich nicht wirklich über den Cut nachgedacht habe und es ist einfach gelaufen. Und dann so lange weitergemacht habe, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt nimmt das auch überhand, jetzt ist so viel Fokus und so, jetzt muss ich so viele Ressourcen reinstecken, dass andere Bereiche leiden. Diesen Punkt habe ich vielleicht noch 2-3 Wochen gehalten sozusagen, bin noch in diesem Prozess geblieben und habe dann gesagt, passt, das war's. Und das heißt, ich will diese Zeit, wo wirklich andere Bereiche beginnen zu leiden, ja, die will ich so kurz wie möglich halten für ein besseres oder zumindest gleich gutes Ergebnis wie beim letzten Mal, was den Cut betrifft. Und das ist mir ganz gut gelungen. Ich freue mich jetzt, dass ich wieder mehr essen kann, ja, und ich mehr essen darf. Ja.
Man merkt jetzt auch, dass deine Laune gestiegen ist. Also was man schon
ich merke die Energien zurückkommen.
In den letzten 3 Wochen der Diät, genau, des Cuts, war es für mich schon merklich, dass du, also man hat dann schon...
Ich habe mir dann mehr zurückgezogen, also Diablo 4 kam zum richtigen Zeitpunkt, da konnte ich wirklich im Spiel verschwinden und das war meine Zufluchtsstätte sozusagen, um letztendlich Stressmanagement auch zu betreiben. Ja. Der Cut ist auch ein Stressor und dementsprechend muss man dann mehr Stressmanagement auch betreiben. Für mich war das eben die Möglichkeit, hier für Ruhe zu sorgen. Und ich merke, dass ich jetzt wieder resilienter bin. Mhm. Also das hat sich sehr schnell wieder umgedreht und ja, fühlt sich sehr gut an. Ich habe mich sogar jetzt auch committed zu einem, nennen wir es Bulk.
Ein Dreamer Bulk.
Also ich möchte auf keinen Fall irgendwie Rückschritte auf der Waage haben, bis zum nächsten Cut, im nächsten Jahr irgendwann, ne? Sondern ich will schöne, permanente Rate of Gains haben. Inspiriert ein bisschen von Steve Hall von Revive Stronger, der ein Foto gepostet hat von seinem Fortschritt, den er in 11 Monaten gemacht hat, wo signifikant wirklich in allen Bereichen Muskulatur dazugekommen ist. Steve Hall, wer ihn kennt, ist ein Roboter.
Ich wollte gerade genau dasselbe Wort
sagen. Ist ein Roboter, sehr sympathischer Coach aus UK. Und aber Roboter, also
Roboter und Kontrollfreak.
Hat also ich glaub, über 3.500 gelockte Tage auf meinem Fitnesspal, also nichts, was ich je selber machen würde oder jemandem je empfehlen würde. Ja. Das heißt, das ist es vielleicht nicht unbedingt das, was ich nachbauen möchte.
Ich muss auch dazu sagen, er ist auch Wettkampfathlet. Ist vorrangig auch wirklich Athlet, als Coach, genau. Aber auch eigentlich, glaube ich, Nummer 1 ist wirklich sein eigener körperlicher Fortschritt und sein athletischer Fortschritt.
Genau. Und bei Athleten bin ich eigentlich immer sehr skeptisch und zurückhaltend, wenn die ihre Fortschritte posten oder ihre Erfolge posten, weil ich mir denke, ja, da steckt halt auch ein gewisser Lifestyle dahinter und das ist ganz sicher bei Steve Hall auch so, aber er agiert auf einem Level, das sehr hoch ist. Er hat sehr, sehr viele Jahre Trainingserfahrung und hat es geschafft, in 11 Monaten wirklich signifikant gut aufzubauen und das wirklich merklich in allen Ebenen. Also wirklich keine Muskelgruppe war kleiner, sondern sie war sichtlich größer. Und das hat mich inspiriert, weil ich mir gedacht habe, okay, Moment mal, wenn ein Steve Hall auf diesem Level, okay, da steckt viel rein, okay. Ja, ist also so.
Ich kann mich erinnern, dass er zweimal am Tag trainiert hat zu einer Zeit, aber das ist schon vorbei.
Nicht, ne? Ist trotzdem fairer viel.
Ja. Darf ich dich da was fragen, weil ich es nicht weiß? Hat der nicht auch jetzt mit Lengthened Partials und mit diesem Zeug experimentiert?
Massivst.
Das ist ja schon interessant. Glaubst du, dass das mitspielt?
Was bei Steve Hall sicher mitspielt, ist, dass der nicht nur seine Ernährung massiv kontrolliert, sondern auch sein Training. Der überlässt halt einfach nichts zum Zufall. Ja. Ich bin, was Training betrifft, auch in diese Richtung unterwegs. Ja. Standardisierte Setups, standardisierte Anschlagpunkte der einzelnen Wiederholungen, standardisierte Anstrengungen und jetzt noch zusätzlich Lengthened Partial Shenanigans, sage ich jetzt mal dazu. Und
vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Wir haben es schon besprochen, glaube ich mal, aber wird nicht jeder vielleicht diesen Podcast gehört haben. Also es geht darum, den Muskel in der verlängerten Position zu belasten und dort sozusagen zu bleiben und dort zu bearbeiten, weil dazu eben Studien rausgekommen sind, dass das zu mehr Muskelwachstum führt.
Genau, ja. Sogar zu mehr als Full ROM. Was heißt das? Also bei einem Bizeps Curl zum Beispiel, Full ROM wäre, für alle, die zusehen, wenn man den Bizeps Curl von der gestreckten Armhaltung bis zur komplett gebeugten Armhaltung macht, und eine Lengthened-Variante davon wäre, wenn man vielleicht nicht komplett beugt, sondern vielleicht nur 50% beugt und in dem Bereich arbeitet. Ja.
Aber das Wichtige ist, das muss man jetzt schon dazu sagen.
Ja, also wenn ich
ein Gewicht nehme, was ich eigentlich bis nach oben bringen würde, dann ist es keine Überlastung in der Lengthened Position. Ich muss natürlich mehr Gewicht nehmen, damit ich sozusagen wirklich auch in dieser Position eine Überladung habe.
Oder ich erschöpfe mit Full ROM, genau. Full Range of Motion schon mal den Muskel und nehme dann die letzten Wiederholungen auch noch mit, wo mir Full Range of Motion nicht mehr gelingt. Das ist eigentlich in der Praxis das, was wir machen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Sein Fortschritt hat mich inspiriert, weil er eben ein sehr fortgeschrittener Athlet ist, der schon jahrelang sehr, sehr kontrolliert und sehr, sehr intelligent trainiert. Und wenn auf diesem Level in dieser kurzen Zeit für Muskelwachstum, ist das eine kurze Zeit, so ein großer Fortschritt möglich ist, dann sollte das auch bei mir möglich sein.
Und wichtig und natürlich natural, also ohne irgendwelche Substanzen einzunehmen.
Das
ist ja auch noch ein Punkt.
Und dem will ich eine Chance geben. Außerdem ist es lustig, mehr zu essen, und das machen wir jetzt einfach.
Sehr gut. Freut mich.
Genau. Ja, sonst, ich hatte Geburtstag, tralala, ich bin 37.
Ich hatte auch Geburtstag, haben wir dazwischen eine Folge aufgenommen? Ich habe keine Ahnung, vielleicht haben wir eine Folge aufgenommen.
Ich glaube, es ist ein Monat her, ich glaube nicht.
Wir sind jetzt beide 37, wir sind ein Jahr älter, ein Jahr weiser, auch etwas weißer. Ja, tatsächlich, ja. Genau.
Und aber meine Waage hat mir gesagt, ich habe den Körper eines 34-Jährigen.
Das sagt die Waage?
Ja. Ich habe die Waage auf Athletenmodus eingestellt und dann sagt mir die das.
Da steht sozusagen das Körperalter.
Ja.
Bitte, woran wird das festgemacht?
An Körpergewicht. Ich gebe natürlich mein Alter und meine Größe ein. Und es ist natürlich so eine Körperfettmessungswaage, und dann rechnet er halt irgendwas aus und dann sagt er, du bist halt jünger als du bist.
Na, das ist eh schön, also wenn es in die Richtung geht, ist es natürlich schön, ja.
Gut.
Ja.
Steigen wir ein oder willst du noch was erzählen?
Ich könnte viel erzählen,
das
sprengt den Rahmen. Ja. Also ich, vielleicht nur kurz zu mir, ich bin weiterhin dabei, ohne Waage zu arbeiten und an meinem Body-Image zu arbeiten, ohne jetzt ohne die klassischen Fitness-Athleten-Maßnahmen. Also ich track keine Schritte, ich track keine Kalorien, ich track mein Gewicht nicht und tue trotzdem Dinge, die mir gut tun und trainiere trotzdem weiter. Und ja, ist eine spannende Phase, werde sicherlich mal in einem Podcast darüber erzählen, aber ich glaube, da müssen wir unseren eigenen Podcast dafür nehmen. Arbeite stark an meiner Beziehung zu Essen, zu warum esse ich jetzt, bin ich satt, bin ich nicht satt, wo sind sozusagen die Druckpunkte da? Und ich glaube, jeder, der mal eine Essstörung hatte oder auch mit belastetem Essverhalten gekämpft hat, kann das nachvollziehen, ja, dass man dann oftmals nicht so das Gespür dafür hat. Und das ist ein Prozess, der ist sehr interessant. Ich lerne gerade wieder sehr viel über mich selbst. Aber es ist es wert. Ja, also es ist nicht easy, aber es ist es wert. Und ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Was ich dann daraus für ein Resümee auch ziehen kann. Also ja, es ist...
Fühlt es sich unterm Strich gerade besser oder schlechter an als die kontrollierte Zeit?
Schlechter, definitiv, ja. Also das ist ja... ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich weiß jetzt, für mich wäre der Standard für mich, wo es mir vermeintlich sozusagen gut geht, ist sehr viel in meinem Leben zu kontrollieren. Und gewisse Dinge kann man eh kontrollieren. Ich glaube, es ist immer wichtig, sich ja vor Augen zu halten, was halt wirklich kontrollierbar und was nicht kontrollierbar ist. Wenn ich da viel zu viel dazu tendiere, meinen Körper zu kontrollieren, geht es mir aber nicht gut. Mhm. Wie gesagt, mag da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail hineingehen. Aber es fällt mir auch gleichzeitig sehr schwer. Weil natürlich, also wenn man in der Fitnessblase beheimatet ist, ist man mit ganz vielen Personen konfrontiert, die vielleicht einen anderen Weg gehen, die auch nie die Probleme hatten, die ich hatte. Und mein Weg ist einfach ein anderer Weg als für andere Leute. Und das ist oft nicht so leicht, weil man natürlich mit sehr vielen visuellen Input konfrontiert ist. Ja, sehr viel, auch du hast mir auch getriggert mit deiner Diät. Deinem Cut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist natürlich nicht so easy. Gleichzeitig ist aber mein Weg einfach ein anderer als dein Weg oder ein anderer als von vielen Klienten, von Leuten, mit denen ich Kontakt habe in der Fitnessblase. Und letztlich weiß ja nur ich, was mir gut tut und was mir nicht so gut tut. Und das ist halt immer wichtig. Oder es ist jetzt gerade sehr wichtig, dass ich nicht abbiege, wenn es unangenehm wird. Ja. Das kenne ich aus anderen Bereichen und aus anderen Phasen und ich versuche das jetzt eben da zu übertragen, weil ich einfach für mich wissen möchte, was passiert ohne diese Kontrolle. Ja, was passiert?
Und tatsächlich ist es ja so, wenn es am meisten wehtut, lernt man auch gerade am meisten. Also das gehört zum Lernprozess dazu und wenn man da drüber kommt, dann hat man sich wirklich weiterentwickelt, dann gibt es ein Level Up.
Ja, ja und ich merke auch schon, also ich merke in den Gedanken, die sozusagen jetzt in meinem Kopf sind, also mir fällt sehr stark auf, wie viel ich mich auf, also wie oft ich eigentlich meinen Körper abcheck, wie oft negative Gedanken aufkommen mit, naja, da ist jetzt schon vielleicht zu viel etc., wo ich mich wirklich bewusst zurückholen muss. Ich kann ja nicht beeinflussen, ob die Gedanken kommen oder nicht. Ich kann beeinflussen, was ich damit tue. Und das ist schon sehr spannend, ja? Weil das natürlich auch einen Einfluss aufs Essverhalten hat. Ja? Also immer, wenn man sich denkt, boah, na, das ist jetzt zu viel etc., also Körperimage ist schlecht, wenn man dann versucht, eine Akutmaßnahme einzuleiten im Essverhalten und sich denkt, naja, jetzt reicht es aber etc., dann tut man Dinge, die eigentlich einem langfristig halt nicht gut tun. Mhm. Und das ist oft die Schwierigkeit. Aber ich habe das Gefühl, ja, das ist ein Lernprozess, den man auch wieder auf ganz viele andere Dinge im Leben übertragen kann. Beziehungsweise ich versuche mir wirklich vor Augen zu halten, dass es in ganz vielen anderen Bereichen auch so war. Wenn es unangenehm geworden ist, habe ich am meisten dazugelernt und habe ich wirklich was verändert.
Wenn ihr dazu eine eigene Episode wollt, und nur dann, wenn ihr das wirklich macht, dann schreibt Julia direkt eine Nachricht, dass sie darüber berichten soll. Wenn es niemanden interessiert, dann machen wir keine Episode. Aber wenn es dich interessiert, schreib Julia einfach direkt an und wir werden das mal wirklich intensiv in einer Episode direkt beleuchten.
Gerne.
Ja? Da lehne ich mich dann zurück. Mach nur den...
Na, du kannst mir Fragen stellen.
Ja, genau. Ich mach den kontroversiellen Moderator oder Interviewer, so auf Armin Wolf oder so.
Ja, ist aber eh gar nicht so schlecht, weil es ist ja auch ein Thema, das ist, man hätte so gern so einfache Antworten. Was ist gesund, was ist nicht gesund, was ist problematisches Essverhalten, was ist gesundes Essverhalten. Die Wahrheit ist, es gibt keine Antwort. Es gibt immer nur eine Situation für eine Person.
Zum Beispiel meinen Cut jetzt würden manche Leute vielleicht als zu extrem abstempeln. Andere Leute sagen, na, das ist ganz normal oder das war ja nichts.
Das war nichts. Ja. Die Wettkampfathleten würden sagen, na ja.
War ein bisschen ein Cut halt. Ja. Und das heißt, die Wahrheit, die komplett objektive Wahrheit gibt es nicht, sondern man muss das immer im Kontext zur Person sehen, im Kontext zur Historie der Person, wo kommt die Person her, welche Ziele, welche Werte stecken wirklich dahinter und wie fühlt sich die Person dabei.
Yep.
Lauter Wu-Wu-Themen in Wirklichkeit, aber das erst zusammen ergibt dann das Bild, ob das Ganze gesund und nachhaltig und gut für den Menschen ist oder nicht.
Ja, das ist immer der Punkt, dass man halt Gesundheit nicht nur versucht, am Körperlichen festzumachen, sondern auch an dem mentalen Aspekt, wie es einem dabei geht, wie man sich damit fühlt, welchen Impact das auf den Alltag hat. Das übersehen wir sehr gerne, wenn wir nur am Körper arbeiten. Und es gibt einfach Leute, für die ein Beispiel bringe ich noch, und vielleicht kommt das jetzt auch noch im Thema, also in dem Thema, auf das wir besprechen, aber ich nehme sehr gern Schritte, ja, Schritte sammeln nehme ich sehr gern her. Das kann zu einem irrsinnigen Druck und einem irrsinnigen Stress werden. Ja. Für manche Leute ist es aber absolut notwendig, da mal wirklich hinzuschauen und sich auch mal Druck zu machen, weil sie sonst so inaktiv sind, dass es tatsächlich eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist. Ja. Und für die andere Person ist die gesundheitliche Beeinträchtigung dabei, dass sie versucht, jeden Tag aus irgendeinem Grund 10.000 Schritte zu machen, 15.000 Schritte zu machen, und setzt sie so viel unter Druck und leidet tatsächlich im Alltag drunter. Das gibt's. Also, und genauso beim Kalorien- und Makro-Tracking. Überall, es gibt keine eindeutige Antwort. Das ist immer situationsbedingt und immer personenabhängig.
Richtig. Ja. Ja, vielleicht eher eine schöne Überleitung. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass wir über diverse Klientinnen Problemfälle gesprochen haben beim Frühstück, und bei einer Problemstellung sind wir gerade hängen geblieben und haben gesagt, die ist eigentlich so interessant, die könnte mehrere Leute interessieren, machen wir doch eine Podcast-Episode dazu. Folgende Situation. Eine Person möchte abnehmen, ist auch tatsächlich in einem Kaloriendefizit, schon 2 Monate ein Kaloriendefizit, hat auch abgenommen. Der Fortschritt könnte schneller sein, zumindest empfindet das die Person so. Mhm. Ja. Und es geht zwar voran, aber es geht nicht so schnell voran, wie man es gerne hätte. Ein Cut, eine Diät, ist natürlich mit Einschränkungen verbunden. Und langsam aber sicher stellt sich sowas wie eine Diätmüdigkeit ein. Das heißt, ja, irgendwie versucht man dann doch immer wieder leckerere Sachen in die Diät einzubauen. Einfach mehr verarbeitete Kohlenhydrate, als es für dieses Ziel vielleicht sinnvoll ist, in Form von, dann in dem Fall ist es Gebäck, Brot oder auch wirklich so Gummibären und Haribo und so weiter. Und das sind ja per se keine schlechten Nahrungsmittel. Nur es gibt halt Nahrungsmittel, die unterstützen mein aktuelles Ziel gerade besser, ja, weil sie mich satt machen und zufrieden halten, obwohl ich ein Kaloriendefizit fahre. Und es gibt Lebensmittel, die schmecken zwar für den Moment vielleicht besser und denen sehnt man sich vielleicht, aber die machen mich eben nicht so satt und halten mich nicht so glücklich und halten mich nicht so zufrieden und machen es mir schwerer, am Kaloriendefizit dran zu bleiben. Mhm. Und in dieser Phase ist diese Person gerade. Das heißt, es schleichen sich immer wieder solche Lebensmittel ein, nach denen sich die Person offenbar sehnt, ja, die abgehen, ja, wo eben die Einschränkung besteht, damit man das Kaloriendefizit hält, muss man ein bisschen muss man diese Lebensmittel zurückschrauben oder vielleicht sogar für eine Zeit lang aussetzen und ersetzen gegen weniger verarbeitete Lebensmittel. Ja.
Das ist immer die Frage, ob man das muss.
Also genau das ist die Frage.
Die Frage kann man sich stellen, ja, weil letztendlich die Person trackt ja Kalorien, die trackt Makros.
Ne? Genau. Und die Person trackt, die Person hat eben Fortschritt gemacht, aber trotzdem kommt jetzt eben diese Diätmüdigkeit und das Gefühl kommt auf, das ist eigentlich so der Knackpunkt, das Gefühl kommt auf, bei mir funktioniert es eh nicht, ja, oder es geht mir viel zu langsam und das macht eh keinen Sinn und fühlt sich nur schwer an. Ich könnte ja aufhören damit, ja, oder ich höre jetzt auf damit. Und es waren tatsächlich jetzt einige Tage dabei, wo die Person dann Überessen hat, ja, nicht in Form eines Binges, aber halt wo die Person Überessen hat, halt wesentlich mehr Kalorien gegessen hat, als jetzt in der Diät vereinbart waren, mit dem Zusatz oder mit dem Gedanken, bei mir geht es eh nicht, ich mag nicht mehr. Mhm. Ne? Und ja, ich habe diesen Fall mit Julia diskutiert begonnen zu diskutieren.
Dann haben wir gesagt, wir nehmen ihn in den Podcast auf. Ja.
Und haben mir ihre Meinung dazu abgeholt oder wollte mir ihre Meinung abholen. Und ja, vielleicht übergebe ich jetzt schon an dich. Was würdest du so einer Person raten, die schon das Ziel hat, Gewicht zu verlieren, die auch schon 2 Monate im Prozess ist, die grundsätzlich weiß, wie sie trackt, die grundsätzlich weiß, wie sie das Kaloriendefizit einhält, auch sehr viel richtig macht in Phasen, in Phasen wirklich auch auf wenig verarbeitete Lebensmittel, viel Protein, viel Gemüse und Obst und so weiter setzt, mir auch regelmäßig reportet hat, dass eigentlich Hunger kein Problem war. Und trotzdem schleichen sich in unregelmäßigen Abständen immer wieder Phasen ein, wo die Person versucht, ein bisschen so Makro-Tetris zu spielen und sich immer mehr lustiges Essen einzuplanen innerhalb der Kalorien. Und dann folgt aber auch das Problem mit, ich halte es nicht mehr durch.
Okay, ja, das ist interessant. Also da jetzt nochmal dazu die Punkte zu sehen, die Druckpunkte jetzt eigentlich sind. Ja. Gut, also ich glaube, wo man mal beginnen kann oder beginnen sollte, ist mal zu überlegen, ist es wichtig abzunehmen? Ja? Also, und worauf konzentriere ich mich beim Abnehmen? Also zuerst mal zu hinterfragen, warum mache ich das Ganze? Was erwarte ich mir davon? Wo will ich überhaupt hin? Wo ist der Punkt, wo ich sage, ich bin zufrieden? Das ist etwas, was man sich vielleicht schon überlegen sollte. Wo will ich eigentlich hin? Ja, also was, vielleicht ein hartes Ziel unter Anführungszeichen zu überlegen. Das kann ein Gewichtsziel sein. Es kann aber auch ein Look sein. Ja, das kann ein Gefühl sein. Die Frage, die sich immer stellt, wenn das Thema aufkommt, ich bin jetzt auf Diät, ich möchte abnehmen, es ist mein Ziel abzunehmen, aber ich möchte mich nicht einschränken oder ich empfinde es als zu starke Einschränkung, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig. Also die Frage, die sollte man sich auf jeden Fall stellen, was ist der Wert dahinter, was erwarte ich mir, inwiefern verbessert das mein Leben? Also ist es etwas, kommt das intrinsisch aus mir raus? Oder ist es vielleicht eine Vorstellung, die ich habe, die vielleicht doch extern oder extrinsisch motiviert ist? Und also das wäre der erste Punkt, den ich mal ab.
Man muss dazu sagen, die Person hat vielleicht auf dem Papier ein höheres Körpergewicht, aber wenn man sich die Fotos ansieht und vor allem auch die Trainingsleistungen ansieht und den Körper im Training sieht, ja, ist es einfach ein stabiler, starker
Ja,
Körper.
ich muss dazu sagen, ich war ja auch jetzt hineingesehen, ja.
Ja.
Und das ist ja genau der Punkt auch, ja, wo ich gesagt habe, okay, da würde ich mich auf keinen Fall auf dem Gewicht
Ja.
aufhängen,
Ja.
weil das Gewicht sagt hier wirklich sehr wenig aus. Die Person hat wirklich eine sehr athletische Figur und noch dazu trainiert die Person gern. Ja. Macht 4 Trainingseinheiten pro Woche, glaube ich, hast du gesagt, oder?
Drei
Drei
sind es
bis
aktuell.
drei Trainingseinheiten pro Woche mit wirklich exzellenter Trainingstechnik, super Leistungen.
Die
Und
wird
wir haben.
regelmäßig im Studio angesprochen, dass sie eine der wenigen ist, die wirklich ordentlich und hart trainiert. Ja, nämlich auch von Trainern wird sie angesprochen.
Ja, das
Also
ist
sehr,
cool.
sehr cool.
Das ist sehr cool. Ja, und eigentlich hat sich der Körper auch ja dementsprechend schon verändert. Ja? Also sieht man auch am Verlauf der Masse etc. Sieht man jetzt auch noch anhand der Bilder, da ist Muskelmasse dazugekommen. Und das ist immer wieder bei so Körperrekompositionsthemen, ist Motivation immer wieder ein Punkt, wo man aufpassen muss. Also einerseits kann es sein, da tut sich eh was und ich fühle mich eigentlich schon relativ wohl und ich fühle mich schon relativ gut. Es ist der Need nicht mehr so groß, wie ich mal geglaubt habe, dass der Need überhaupt ist. Das kann mit hineinspielen, wenn die Motivation jetzt runtergeht. Und gleichzeitig konzentriert man sich vielleicht zu viel aufs Gewicht, weil die körperliche Veränderung, die durch den Aufbau von Muskelmasse passiert, nicht mit hineingenommen wird. Man hat vielleicht im Kopf ein Gewichtsziel, das man sich mal gesetzt hat, vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht so oft oder so intensiv oder gut trainiert hat, dass da eben tatsächlich sich der Körperfettanteil noch verschoben hat. Wenn man sich jetzt zu viel aufs Gewicht konzentriert, wird man damit vielleicht nicht unbedingt glücklich. Ja. Ich glaube, das Thema ist, man kann natürlich. Vielleicht der zweite Punkt, wo ich einhaken würde, das kann ein akutes Motivationsloch sein. Und ich meine, die gibt's.
Die
Ja?
gibt's
Also mit
ja.
denen, ich glaube, mit denen muss man immer rechnen, egal in welchem Prozess man drinnen ist. Es wird Wochen geben oder Tage geben, die fühlen sich schwer an und die frustrieren einen aus diversen Gründen. Vielleicht prasseln auch einfach andere Dinge im Leben auf einen ein. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn man auf Diät ist, wenn man auf einen Cut ist und die Person, die trackt. Ja, natürlich, also es ist immer mit einer Einschränkung verbunden.
Ja,
Das wird nicht anders
es
funktionieren.
wird auch Wochen und Wochenenden geben, wo ein bisschen mehr los ist,
Ja.
wo Freunde vielleicht an einem ein bisschen zerren und man ja gemeinsam essen gehen will. Vielleicht am Wochenende will man was erleben und nicht irgendwie Meal preppen oder sonst was. Ja. Und da spürt man die Einschränkung dann. Ja? Also wenn man Tag für Tag einfach arbeiten geht und eh seine Routine fährt, da fühlt man es vielleicht gar nicht so. Aber ich habe es jetzt auch in meinem Cut gemerkt, ja, wenn ich aus der Routine aussteige und mal einen Tag komplett anders lebe und dann mit Essenssituationen konfrontiert wäre, die ich nicht unter Kontrolle habe, dann muss ich mir ja entscheiden, was mache ich da? Ja? Versuche ich da trotzdem an meinem Ziel dran zu bleiben an diesem Tag und versuche ich da trotzdem in meinen Kalorien zu bleiben, ja, dann werde ich einen nicht so schönen Tag haben, weil das ist verdammt schwer in Essenssituationen, die ich nicht selber kontrollieren kann. Die Lebensmittel, die angeboten werden, sind energiedicht und gleichzeitig nicht so zufriedenstellend wie die Sachen, die ich mir zu Hause machen kann. Ich komme halt einfach nicht auf diese Gemüse- und Obstmengen und auf die Proteinmengen, die ich vielleicht für die Zufriedenheit in diesem Kalorienlevel brauchen würde. Und dann habe ich einen Tag, wo ich mir einerseits vielleicht den Kopf zermürbe, wie kann ich da noch irgendwie dranbleiben und kann das nicht wirklich genießen. Oder ich entscheide mich dafür, den Tag mitzunehmen und nehme halt den Kauf, dass es langsamer geht und habe dann vielleicht eine Woche später wieder das Problem, weil ich sehr verwage, irgendwie habe ich nicht den Fortschritt.
Aber genau das ist das Problem. Genau da ist der Punkt, es ist kein Problem.
Ja.
Es ist kein Problem. Und das ist etwas, was wir grundlegend, wo der Mensch immer wieder dazu hintendiert, es ist Ungeduld, also es ist letztlich eigentlich Ungeduld. Also gerade wenn ich eine Person bin, die halt nicht den mega hohen Verbrauch hat. Ja. Also ich glaube, die Person hat, was jetzt Körpergewicht und Aktivitätslevel betrifft, jetzt einfach nicht einen unbedingt hohen Kalorienverbrauch. Ja. Deswegen macht es auch absolut Sinn, wenn Gewichtsverlust im Vordergrund steht und wenn das so wichtig ist, nochmal, wenn das so wichtig ist und wenn ich einen guten Grund dafür habe, werde ich ums Tracken nicht herumkommen. Ja. Ja. Und das sage ich jetzt als jemand, der das ja jetzt für mich jetzt momentan auf die Seite geschoben habe, aber ich lebe auch mit den Konsequenzen. Ich weiß nicht, wie viel ich aktuell wiege. Ja. Ich habe hin und wieder schreckliche Body Dysmorphia Tage, wo ich mir denke, keine Ahnung, ich fühle mich komplett unförmig, dann denke ich mir wieder, schaue ich geil aus. Ja. Also aber manchmal würde ich mir wünschen, mich auf die Waage zu stellen, damit ich weiß, ob ich jetzt dünn, dick oder irgendwas in der Mitte bin. Und da merkt man nämlich, was diese Zahl mit einem tun kann. Mhm. Wobei, wie gesagt, das ist jetzt mein Thema. Also ich habe damit jetzt ein bisschen ein Problem. Einfach nicht jede Person hat das Problem damit.
Die Person in der Vergangenheit auch mit der Waage gestruggelt. Also wir hatten auch schon Phasen, wo wir uns nicht gewogen haben oder wo sie sich nicht gewogen hat. Und da war tatsächlich auch der Druck draußen. Ja. Also da war das nicht so ein Riesenthema. Und die Waage ist sicher ein Trigger. Vor allem, weil, glaube ich, die Vorstellung auch da ist, dass das Ganze ja schneller gehen müsste.
Genau. Ja. Und daran hakt es eigentlich. Also damit macht man sie unglücklich. Mhm. Also die Erwartung, eigentlich sind es zwei Erwartungshaltungen, die damit hineinspielen, die man hinterfragen kann. Das erste ist, so ein Prozess ist nicht einfach. Also wenn ich konstant versuche, in einem Kaloriendefizit zu sein und das ist die beste Maßnahme in dem Fall, weil ja, es wird sonst schwierig, einfach in diesem also abzunehmen, ohne wirklich da bewusst drauf zu schauen, wird schwierig, aber ich darf mir nicht erwarten, dass sich das einfach anfühlt und dass ich wirklich, dass mich das nicht im Leben irgendwie beschäftigt. Und das ist natürlich, und das ist ja auch etwas, ich meine, das machen ja nicht so viele Leute, das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Also das ist nicht leicht, deswegen strugglen ja viele Leute, gerade in unserer Gesellschaft. Ich meine, wir wissen es eh, die Gesellschaft wird immer, wird immer beleibter.
Wir waren letztes Wochenende in der Therme, kann ich nur empfehlen, einfach mal in die Therme, in den Saunabereich gehen.
Normale Körper anschauen.
Und dann sieht man, dass entweder Leute sich wenig mit dem Thema beschäftigen oder eben es nicht geschafft haben, den vollathletischen Körper aufzubauen. Warum? Ja, weil es offenbar nicht so leicht ist.
Und ja, und es ist ein Unterschied, ob ich gesund lebe oder ob ich den vollathletischen Körper anstrebe, ja, weil das ist wir leben natürlich schon in einer, es sind zwei Dinge, wir leben in einer, schon in einer fettphoben Gesellschaft und wir sind alle inhärent fettphob, ja, weil das ist, also alle, die meisten, ja. Und es wird sehr oft signalisiert, ja, wenn da irgendwo, keine Ahnung, ein bisschen mehr Körperfett drauf ist, oder viele glauben, heißt das gleichzeitig, man ist nicht gesund, aber das stimmt so nicht. Also sehr oft sind sehr performante Körper, gesunde Körper. Also ich würde mir weniger Gedanken darüber machen, vielleicht ist das der Aufhänger. ob ich irgendwo noch Körperfett verlieren muss, sondern würde mir eher Gedanken darüber machen, habe ich genügend Muskelmasse, habe ich genügend Kraft, um meinen Alltag zu bewältigen, habe ich Schmerzen, das sind halt eher Gesundheitsmarker. Da geht es jetzt nicht um krasse Adipositas, da ist mir ist natürlich klar, dass das gewisse Nachteile bringt, aber ich glaube, dass wir ein verzerrtes Bild von einem gesunden Körper haben, ja, also. Und gleichzeitig sind wir natürlich mit dem Überangebot an Essen die ganze Zeit konfrontiert. Und wir haben es heute erst besprochen. Der Supermarkt, das Restaurant etc. Alle arbeiten daran, dass sie uns signalisieren, wir brauchen mehr, als wir eigentlich brauchen. Es ist alles höher verarbeitet. Wir werden nicht das Gefühl dafür entwickeln, wenn wir uns so ernähren, wie es uns die Gesellschaft signalisiert, wird es schwierig, vor allem in einem Defizit zu landen. Ja. Gewicht zu halten, in etwa zu halten, wenn man jetzt einen guten Umgang mit sich selbst pflegt, geht auch mit höher verarbeiteten Lebensmitteln, ja. Aber in ein Defizit zu gelangen, wird einem wirklich schwer gemacht. Das heißt, man tut was Schweres. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das vor Augen hält, dass man auch stolz drauf ist, wenn der Wert dahinter ist. Ja. Und wenn das meine Gesundheit verbessert, wenn das irgendetwas in meinem Leben verbessert, was es mir so wert ist, dass ich daran kontinuierlich arbeite und dass ich auch diese Geduld aufbringe.
Und dann kann man stolz darauf sein, dass man etwas tut, was nicht leicht ist, was sich streckenweise auch nicht leicht anfühlt. Wobei wir natürlich im Coaching immer anstreben, dass es sich so leicht wie möglich anfühlt. Mhm. Das heißt für jede Person etwas anderes. Aber was ich in einem Defizit mit den Leuten immer anstrebe, ist, bitte finden wir einen Modus, der sich schon fast nach Cheaten anfühlt, ja, wo wir so wenige Einschränkungen wie nur möglich haben und trotzdem unser Ergebnis bekommen. Und das ist, ja, das ist total individuell natürlich. Ja. Manche Leute, fühlt es sich wirklich außerordentlich leicht an. Ja. Die fühlen die Diät nicht und nehmen trotzdem ab. Manche Leute heißt es doch, sich mehr einzuschränken, aber es ist immer noch besser als das, was sie früher gemacht haben, wo sie wirklich gelitten haben in diesen Phasen.
Genau. Ja, vielleicht ist es eh auch ein guter nächster Punkt, sich zu überlegen, wo ist überhaupt das Problem. Also das ist vielleicht etwas, wo fühle ich mich beschnitten, wie würde ich gern leben? Ja, also was ist essenstechnisch eigentlich das größte Problem? Das wäre sozusagen die Frage.
Also die Person mag, glaube ich, Kohlenhydrate sehr, sehr gerne, nämlich in reinster Form, also sei es jetzt Brot oder Haribo oder was auch immer. Ja. Die Person mag auch Käse sehr gerne,
Vollfettkäse. Ja,
okay, ja. Und klar, geile Lebensmittel mag ich auch gerne. Mhm. Ja. Und ich glaube, in einem Cut sind die nicht in dieser Form möglich, ja. Nicht in dieser Menge
in der
möglich.
Menge möglich.
Und ich glaube, dass das als große Einschränkung empfunden wird, sowie, ich glaube, soziale Situationen. Also das Wochenende oder das Zusammensitzen mit den Liebsten und so weiter, wo dann doch mal ein Glas Wein getrunken wird und wo vielleicht jemand anderer kocht und nicht man selbst und so. Auch das tut
guter
weh.
Guter Punkt. Da kann man eigentlich super ansetzen. Ich glaube, wichtig ist es immer zu bewerten. Also wenn der Wert passt, ja, wenn es mir wichtig ist, Werte abzunehmen, dass ich mir überlege, wo möchte ich einsparen? Wo macht es für mich am meisten Sinn? Mhm. Was ist mir wichtig? Mhm. Und wenn, das ist etwas, was ich ganz vielen Klienten ans Herz lege, wenn der Alltag sich so gestaltet, dass ich eben öfters auswärts esse, also wenn diese Situationen ohnehin dauernd reinfliegen, ist das eh immer etwas, was den Prozess ein bisschen verlangsamen wird. Und das ist auch in Ordnung so. Ja? Wenn ich wenig Verbrauch habe, bedeutet das, dass so etwas den Abnehmprozess etwas verlangsamen wird wahrscheinlich. Ja? Nur was ich im Griff habe, habe ich im Griff. Das heißt eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mir dann unter der Woche, also oder an normalen Tagen, immer wieder was Geiles, mega Gutes einplanen, weil das zu wichtig ist, dann ist das vielleicht zu wichtig. Mhm. Ja? Dann steht das natürlich am Cut entgegen. Ich glaube, man darf sich aber schon fragen, warum ist das überhaupt so wichtig? Ja? Ja. Und ist das wirklich das primär, wo ich jetzt, wo ich hinein investieren möchte?
Ja.
Wenn die Person das hört, ja, und sie denkt, ich mag mich aber überhaupt nicht mehr einschränken, ist das Thema vielleicht ein anderes. Ja? Dann fühlt es sich eben so hart an, weil vielleicht Essen eine ganz andere Wertigkeit auch noch zusätzlich hat. Und das fließt nämlich jetzt auch noch, also das wäre der nächste Punkt. Welchen Wert hat Essen für mich? Welchen Zweck erfüllt Essen für mich? Und Essen hat ja viele Zwecke. Ja? Also Essen ist nicht nur funktional. Man hört ganz oft diesen Ausspruch mit Food is Fuel. Ja, stimmt. Aber da hängt natürlich viel dran. Es gibt Situationen, in denen essen wir emotional. Ja? Man nimmt Essen dafür heran, um Stress zu kompensieren. Ja? Es sind soziale Situationen, wo Essen wichtig ist. Ja. Es ist kulturell wichtig, etc. etc. Ja. Also man muss jetzt nicht den Anspruch haben, dass Essen nur einen Zweck erfüllt. Aber wenn ich in einer Diät bin, dann ist das Verhältnis verschoben von wie viel ist zweckmäßig und wie viel ist unzweckmäßig. Und die Frage ist, gelingt es mir, habe ich andere Methoden, um vor allem mit Stress umzugehen, ja, mir etwas Gutes zu tun. Weil sehr oft strugglen Leute deswegen, und ich kann das so sagen, weil ich auch selber damit gestruggelt habe und mir das auch jetzt auffällt, dass Essen immer noch einen Wert hat von ich entspanne mich und ich tue mir was Gutes. Und das darf so sein, aber das muss nicht so oft sein am Tag. Das ist etwas, wo ich mich jetzt immer wieder erwische, weil ich mir gewisse Dinge angewöhnt habe, ob das jetzt ist, irgendwie ich esse noch was Süßes etc.
Essen als Belohnung.
Essen als Belohnung, Essen als Highlight, Essen als ich möchte mir etwas Gutes tun. Es fehlt einem oft dieser Punkt und deswegen fühlt es sich dann so einschneidend an. Also wenn sich so einschneidend anfühlt, so restriktiv anfühlt, obwohl vielleicht der Hunger gar nicht so groß ist, also obwohl es grundsätzlich eigentlich ganz gut möglich wäre, ja, Körper funktioniert gut, ja, etc. Richtig.
Trainingsleistungen passen.
Und trotzdem leide ich so viel drunter, hat Essen einen anderen Wert, den es noch erfüllt. Und da darf man hinschauen. Ja, da geht es jetzt eigentlich in andere Bereiche hinein. Wie schaut mein Alltag aus? Wie schaut mein Stressmanagement aus? Habe ich überhaupt? Habe ich irgendwelche Dinge an der Hand, die ich tue, um mir was Gutes zu tun? Weil sehr oft sind das Personen, und das war bei mir auch so der Fall und das höre ich immer wieder, ja, die sehr viel investieren in Arbeit, in Verpflichtungen und die Pausen, die sie sich nehmen, sind oft mit Essen verbunden. Ja. Und das ist nicht easy. Also das aufzubrechen ist nicht leicht. Das heißt nämlich, ich muss was anderes finden, was mich auch runterholt, ja, wo ich in Verbindung mit mir komme, wo ich Stress abbauen kann. Und da ist die Antwort nicht, also kann manchmal beim Essen liegen, aber wenn die immer beim Essen ist, also wenn das der einzige Modus ist, ja, den ich vielleicht habe, damit es etwas Süßes an meinem Tag gibt, eine süße Erfahrung im Sinne von something sweet in my life, ja, und das ist nur Essen, werde ich es nicht mehr schwer haben. Und ja.
Ja, das trifft bei der Person wahrscheinlich zu. Also Arbeit hat einen großen Stellenwert. Also eine Person, die regelmäßige Überstunden gefahren hat in der Vergangenheit, gerade da auch dabei ist, auch etwas zu ändern, weil sie gemerkt hat, okay, das tut ihr nicht gut.
Ja, super. Ja,
also da gibt es Veränderungen, aber natürlich auch diese Muster kämpfen sich zurück oder wollen sich zurückkämpfen. Und nicht nur das, sondern auch die Arbeit an sich und die Kollegen und die Vorgesetzten, die zerren natürlich auch an einem. Ja? Ja. Das heißt, das ist ein permanenter Kampf und wie wir eingangs auch gesagt haben, es gibt ja manchmal Phasen, da muss man pushen. Ja. Das ist auch okay für eine bestimmte Zeit. Ja? Aber der Kampf ist, diese Zeit noch wieder beenden zu lassen und wieder zu einem normalen Modus zurückzufinden und nicht den Push-Modus zum normalen Modus werden zu lassen. Also ja, hier gibt es sicher Themen und gerade wenn man permanent am Arbeiten ist, also wenn der Tag voll, alle Stunden des Tages mit Arbeit gefüllt sind, bleibt einem oft als Pause nichts anderes wie das Essen.
Ja, nein, weil das ist die einzige, weil sich das produktiv anfühlt. Also das ist ein Produktivitätszwang, den man hat. Dass man eigentlich sich keine Ruhepausen gönnt und man hat das Gefühl, wenn man was isst, tut man was. Ja? Das heißt, eigentlich kann das Nervensystem möchte nicht aus dem Antrieb raus und selbst wenn man sich erholt, tut man ja was. Ich fühle mich produktiv, weil ich muss jetzt was essen. Ja? Das ist jetzt das Produktive dran. Ja. Und das kann man auflösen. Ja? Das kann man auflösen. Die Frage ist nur, woran arbeitet man zuerst, also wenn das jetzt wirklich ein Thema ist, ja, gibt Methoden dafür, wie man da hinkommt. Ja, das genauer beleuchtet, auch wirklich Dinge kontinuierlich umsetzt, was Stressmanagement betrifft, was man sagt dazu auch Embodiment, ja, oder Neurosomatics, das sind solche Übungen, die man macht, dass man sich mit dem Körper verbindet, weil man ist sehr oft, man denkt über den Körper nur extern nach, ja, über die externen Faktoren, was fühle ich mir zu, wie viel Aktivität mache, aber sich intern wahrzunehmen, das bleibt manchmal auf der Strecke. Das ist dann der Grund, warum man eben isst, obwohl man nicht hungrig ist, warum man was tut, was man eigentlich nicht braucht, etc. Weil man sich nicht spürt,
unter Anführungszeichen. Warum man 100-mal Handy checkt am Tag.
Genau, ja. Und ja, da kann man Übungen dazu machen. Also ich glaube, man muss ja einfach entscheiden in der Situation, wenn es so schwer ist. Also man kann das Ganze kann ein Durchhänger sein, wo man sich einfach wieder rausholt, indem man sagt, hey, Moment mal, ja, ich mache einen schweren Prozess. Das ist ein schwerer Prozess.
Das ist schwer, es hat aber trotzdem funktioniert.
Das hat funktioniert.
Ja, ich bin ungeduldig, aber wenn ich einfach so weitermache, wie ich vorher gemacht habe, dann komme ich trotzdem dorthin.
Genau, und sich auch nicht fertig zu machen, wenn Ausrutscher und die werden immer dabei sein. Ja. Ja. Also kein Prozess funktioniert, ohne dass man hin und wieder Slip-Ups hat.
Ja.
Wichtig ist nur, was man daraus macht. Also man kann sich aus diesem Motivationstief einfach wieder rausholen, indem man sagt, ja passt, es freut mich gerade nicht sonderlich, ich mache jetzt trotzdem weiter und schaue, ob es mich nochmal freut. Vielleicht freut es mich gar nicht mehr, dann habe ich die Antwort eh. Ja, also wenn das ein Motivationsloch vor einem Monat ist, dann sage ich, okay, Moment mal, da hat es was. Ja. Aber diese Durchhänger, die darf man durchaus haben. Manchmal funktioniert es dann wieder sehr, sehr gut sogar danach. Das Zweite ist, man kann sich jetzt anschauen, ob man eben mit Kalorientracking, Makrotracking weitermacht und gleichzeitig, also sozusagen am Prozess dran bleibt und gleichzeitig an diesen Themen arbeitet. In Richtung Mindful Eating zu gehen, gewisse Dinge sich auch festzusetzen, was man vor dem Essen macht, was man nach dem Essen macht, wie man eine Mahlzeit zu sich nimmt. Ja. Das können Atemübungen sein, das kann sein, dass man eben eine Mahlzeit mal wirklich bewusst ohne Ablenkung zu sich nimmt. Das kann sein, dass man seinen eigenen Hunger, seine Sättigung bewertet, um mit sich einzuchecken. Das kann sein, dass man Dinge wie Meditation, Atemübungen etc. in den Alltag integriert. Ich weiß, das hören viele Leute nicht gern, weil das ist irgendwie so abgedriftet
zu sein. Ich bin ja Techniker, oder? Kommt zumindest aus einem technischen, logischen Background. Und ich, für mich erkläre ich mir das Ganze so, oder stelle mir das so vor, das Nervensystem hat halt unterschiedlichen Levels, ja, von super calm, Level 0 sozusagen, also super beruhigt und alles in Ordnung und zufrieden, mehr oder weniger, zu Level 100, das Nervensystem ist vollkommen überreizt, kommt mit nichts mehr klar. Und diese Maßnahmen sind für mich im Prinzip nur Regulatoren, um diese Levels wieder auf ein annehmliches Maß zu bringen. Es muss nicht immer Null sein, es ist okay, wenn...
Nein, es gibt ja einen Bereich.
Genau.
Also es gibt ja eine Stretch-and-Saver-Zone, wo man ja bewusst auch drüber geht, damit man resilienter wird. Ja?
Richtig,
wenn ich mich immer nur in der Wohlfühlzone befinden würde, dann wäre der Bereich, in dem ich flexibel bin, ja sehr klein. Das heißt, man muss ja bewusst, das ist pushen, wie beim Training auch, ja? Man pusht ja bewusst drüber. Nur wenn man konstant irgendwo oben ist, dann wird der Bereich auch klein, weil dann bin ich nur da oben und komme nicht mehr runter. Und das ist ein reelles Problem. Ich merke das bei ganz vielen Frauen, weil ich sehe mich ja so oft wiedergespiegelt in Frauen, die jetzt im Coaching betreue. Ich meine, ich habe natürlich hauptsächlich Frauen, es gibt natürlich bei Männern genau die gleiche Thematik.
Gleichen Themen.
Aber ich glaube trotzdem, dass bei Frauen in dem Alter, ich weiß es nicht, es ist oft so dieses, man hat das Gefühl, man muss alles unter den Hut bringen, man muss den super Body haben, man ist gleichzeitig noch in der Karriere besonders toll, man hat die Kinder, man würde super Mama sein. Ja. Also da prasseln oft viele Dinge auf einen ein. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wie hat der Satz angefangen?
Hast du das Gefühl, kann gerade bei Frauen ist es, fällt es dir am meisten auf?
Und zwar, es gibt was, das heißt High Functioning Anxiety. Das heißt, man ist nach außen hin, man hat alles im Griff. Ja? Man hat alles im Griff, man ist super aufgestellt. Jeder denkt sich, boah, diese Person kommt top mit ihrem Leben zurecht.
Ja.
Man möchte auch dieses die Bild nach außen wahren. Das ist das Allerwichtigste, weil das Teil der Identität ist. Mhm. Und man ist in Wirklichkeit immer in diesem Bereich, immer in diesem Antriebsbereich, der einem nicht gut tut. So. Mhm. Ja, das ist ein Problem, weil man wird, irgendwo wird der Körper ausbrechen. Also der Körper zeigt es einem, wenn man selber nichts tut, irgendwo zeigt es einem der Körper dann an. Ja. Und das ist sehr oft, gerade wenn es jetzt noch ums Thema Abnehmen geht etc., ist dann eben sehr oft die Beziehung zum Essen, Heißhungerattacken und also das, was dann sozusagen daheim heimlich passiert, ja, um runterzukommen. Und ja, also man wird wahrscheinlich nicht drum herum kommen, wenn das ein Thema ist, ja, dass man sich damit beschäftigt. Das ist alles andere als sofort entspannend. Ja. Also immer wieder, wenn ich mit Leuten sage, hey, wir gehen jetzt mal in Richtung Atemübungen, Meditation etc. Ich merke, wie viel Widerstand da kommt. Bei mir war das genauso. Genau, wenn der Widerstand da ist, ist es oft wichtig, dass man da hinschaut. Also das kann man natürlich machen, während man an diesem Thema noch arbeitet. Also wenn das so wichtig ist, wenn das eine lebensverbessernde Maßnahme ist, abzunehmen, ja, kann man daran arbeiten. Man kann natürlich auch sagen, ich arbeite primär an gesunden Verhaltensweisen und es ist nicht das Ziel, abzunehmen, sondern es ist das Ziel, besser mit mir umzugehen, besser mit mir klarzukommen und das zieht sich vom Essverhalten sozusagen in das Stressmanagement hinein. Ja. Und das ist für manche der Weg, ja, vor allem wenn man sie. Es ist dann der Weg, wenn man dazu tendiert, dass man sich selber sehr oft sabotiert in dem Prozess. Ja. Aber ja, also das könnte eine Maßnahme sein. Und das ist, bedeutet dann natürlich, dass sich der Körper vielleicht beim Gewicht einpendelt oder auch beim Körperfettanteil einpendelt, den man jetzt vielleicht nicht sich als Ziel gesetzt hat, aber man hat vielleicht ein besseres Leben. Ja. Es passt besser zum Alltag.
Ja, mit den Zielen muss man ohnehin vorsichtig sein. Ja. Woher kommt das Ziel? Bei dieser konkreten Person weiß ich, die ist ebenso wie wir auch fasziniert von der Fitness-Bodybuilding-Schiene und findet halt ja, alles daran cool, an diesem Lifestyle auch. Ja. Liebt selber hartes Training. Und ja, klar, da ist man mit Körpern konfrontiert. Das ist mehr als ein bisschen abnehmen. Das ist wesentlich mehr als ein bisschen abnehmen. Das sind ja Wettkampfathletinnen, denen man folgt, oder auch Fitnessinfluencerinnen, denen man folgt. Ja. Und die richten ihr ganzes Leben nur auf dieses Thema aus. Und ja, die kriegen es dann auch mehr oder weniger gut hin, dass sie das verkörpern. Ja. Aber man kennt es ja auch diese Influencerinnen und auch Athletinnen, brechen in regelmäßigen Phasen immer wieder aus und schlagen komplett andere Wege
ein. Moment mal. In diesem Prozess ist das ja mit dabei. Also, ja. Das heißt, ich habe ja dann die Aufbauphase.
Ja, du sprichst jetzt von Aufbauphasen. Ich spreche von kompletten Identitätswechsel. Das ja, stimmt, ja. Ich habe das verkörpert, war super fit, hatte permanent Sixpack year-round. Ja, und plötzlich zerreißt eine Person, sage ich jetzt mal. Sie verschwindet von der Bildfläche und taucht dann vielleicht nur mehr in irgendwelchen in ein Bild auf, weil irgendein Paparazzo ein Bild geschossen hat, wo sie halt 30 Kilo mehr hat.
Ja. Ja, witzig. Weil du das jetzt gerade ansprichst, das ist nämlich genau der Punkt, wo ich für mich jetzt entschlossen habe, weil man bekommt da so viel mit von rundherum. Ja, also man ist mit so viel konfrontiert mit anderen Online-Coaches, Personal-Trainer, Wettkampfathleten und man kriegt so viel mit. Und ich habe gedacht, ein Thema, was ich nicht will, ist genau da jetzt sozusagen hineinzufallen in dieses zuerst bin ich Vollgas drinnen und dann verteufel ich alles. Weil das ist nämlich leicht. Ja. Also ich habe mich dabei erwischt, das muss ich auch dazu sagen.
Hattest du eine Phase.
Ich hatte eine Phase, wo ich ein bisschen Identitätskrise gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht in diesem ständigen Diät- und Aufbauzyklus, es tut mir nicht gut. Also ich habe gemerkt, es sind Body-Dysmorphia-Tendenzen da. Merke jetzt, die sind stärker, als ich eigentlich geglaubt habe. Das ist ein bisschen mühsam. Aber gut, ja, dazu ein anderes Mal. Und was die erste Reaktion ist, ist sozusagen, alles ist scheiße ja, an diesem Bereich. Ja, und ich möchte vielleicht jetzt nichts mehr mit dem zu tun haben.
Bodybuilding hat mich zerstört.
Ja, aber das stimmt nicht. Ja. Das stimmt nicht. Bodybuilding ist nicht so, ja, weil für andere Personen, die andere Personen haben nicht die gleichen Probleme und die gleichen Voraussetzungen. Und ich glaube, die Person, die du die wir da jetzt besprechen, die war ja auch mal in der Vergangenheit übergewichtig, oder?
Mhm, richtig, ja.
Und was ich für mich entdeckt habe, es ist nicht der beste Motivator und das darf man auch hinterfragen. Also Angst ist kein Motivator. Es ist oft, wenn man den Körper verändert hat, mal erfolgreich, ist oft die Angst dahinter, dort wieder hinzukommen. Und da ist aber nicht der Körper das Problem, sondern was man damit verbindet.
Ja.
Also da ist ganz viel Scham da, da sind ganz viele Gefühle im Hintergrund, die man nie wieder fühlen möchte. Ja. Und ich kenne das, weil das ist bei mir genauso. Nur ist das natürlich ein Negativmotivator. Ja, also es hat auch Phasen, ich weiß sozusagen die Phasen, wo ich keinen Sport getrieben habe, wo ich nicht auf meinen Körper geachtet habe, die waren ansonsten auch schwierige Phasen in meinem Leben. Ja. Und da möchte ich nicht mehr hin. Und das kann ein extremer Antrieb sein am Anfang. Das kann nicht ein Leben lang der Antrieb bleiben, weil sonst wird man auch damit unglücklich. Also,
ja, ganz sicher, weil das ist dann macht man ja etwas, um etwas zu vermeiden. Ein Vermeidungsverhalten. Mhm. Ne? Und der Spaß, der dann beim Training dadurch entsteht, der ist ja begrenzt, sage ich jetzt einmal. Also wenn ich etwas tue, um nicht wieder schlechter zu werden, das ist etwas, ja, das motiviert schon, das kann so wie Hass, kann das auch ein massiver Motivator sein, ja, Hass auf seinen eigenen Körper, auf sich selbst.
Und jetzt zeige ich es denen,
ja. Ja, genau, oder ich hasse meinen Körper und deswegen gebe ich Vollgas. Ja.
Jetzt weinen die Kalorien, was sagt man, Schweiß sind Kalorien, die
den Körper verlassen. Dann, genau.
Whatever, ja.
Und das funktioniert, aber das sind genau die Leute, die 2 Jahre vielleicht Vollgas geben und dann mit der Szene abschließen und sagen, ja, das sind alles Gestörte, weil sie selber sehr gestört agiert haben und das erkannt haben.
Ja. Ja, richtig. Und mir ist es so wichtig, dass ich, also ich mag ja authentisch auch im Coaching Dinge vermitteln.
Hm.
Und da gibt's, also da kann man jetzt nicht sagen, Erfolg liegt daran, dass man abnimmt. Also es ist Abnehmen nicht immer nur das primäre Goal. Ja. Und wirklich zu identifizieren für Leute, was ist Gesundheit, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Und selber nur ein Extrem zu leben, das ist schwierig, dass man Leute dort abholt, wo man sie abholen möchte eigentlich. Ja, weil dann kann ich mich nicht hineinfühlen.
Richtig.
Und Tatsache ist, wenn man reinschaut, wenn man mal so ein bisschen dahinter schaut, und man bekommt ja dann viel mit auf Social Media bei Leuten und was für Messages sie verbreiten, wir haben alle sehr ähnliche Themen. Ja. Das ist sehr oft so, also gerade wenn man ins Bodybuilding hineingeht, mal schauen, wie viele Leute hatten vorher eine Essstörung, wie viele Leute sind starke Kontrollfreaks, möchten Dinge kontrollieren, das Leben kann man nicht kontrollieren, aber man hat eine Sache gefunden, die man kontrollieren kann, und zwar den Körper. Ja, das wird auch irgendwann mal schwierig. Aber wie gesagt, vielleicht um da nochmal zurückzukommen, sich immer wieder zu überlegen, warum tue ich das, also was erwarte ich davon, dass ich meinen Körper so jetzt verändere, ja. Gibt es vielleicht, und ich glaube, was ganz wichtig ist, was ich der Person mitgeben kann, je mehr Vertrauen man sich auch selber gegenüberbringt, weil man eben weiß, man ist eine Person, die auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen setzt und ich weiß, dass die Person so ist, weil ich habe in das Sheet reingeschrieben.
Genau.
Und man darf das Vertrauen bekommen, dass man dort nicht wieder hinkommen wird im Sinne von der Körperkomposition, weil der ganze Lebensstil dieser Person ist ein komplett anderer.
Richtig.
Und man muss nicht aus Angst agieren und man darf deswegen auch geduldig dranbleiben. Entweder man macht weiter und bleibt geduldig dran oder man sagt, nein, ich möchte mich jetzt mit dem nicht konfrontieren, das treibt mich, also mit diesen restriktiven Verhaltensweisen nicht konfrontieren. Ich habe vielleicht das Warum jetzt verloren, weil mir geht es gerade eh gut und das ist eigentlich eh in Ordnung. Ja, aber und ich vertraue mir und ich arbeite mir dieses Vertrauen, dass ich mich grundsätzlich gut ernähre, dass ich auf meine Aktivität, auf mein Training setze und das ist genug.
Ja.
Das ist das, was mich in meinem Leben unterstützt, weil ich glaube, wir übersehen eben total oft, ich denke mir oft bei manchen Klientinnen, und ich glaube, das ist auch so eine Klientin, Wahnsinn, was die alles auf die Reihe bekommen.
Was da einprasselt, ja, nicht nur beruflich, sondern auch privat.
Privat, ja, wo wirklich, wo Krankheiten von Angehörigen im Hintergrund sind, ja, wo Kinder, Beruf, was die alles schaukeln. Und dann, natürlich ist es schwer, noch einen Bereich sozusagen anzugehen. Das heißt, den, dass ich selber auch ein bisschen Mitgefühl gegenüber ja. aufzubringen, dass das ja. natürlich was Schwieriges ist und das darf sich schwierig anfühlen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man stolz drauf ist und dass man nicht dauernd in dieses Negative hineinkippt. Jetzt habe ich wieder nicht und jetzt habe ich wieder nicht. Überleg mal, was du alles tust. Ja. Zieh stolz drauf, was draus, was du machst. Das sind 99% der Bevölkerung tun das alles nicht.
Genau, schaffen ja. das nicht. Also ja. allein schon dreimal die Woche ambitioniert hart zu trainieren, damit bist du im Top.
Ja, keine Ahnung.
3%
keine,
wahrscheinlich keine Zahl, der Bevölkerung. Ja. Ja, ja. Es ist also, da liege ich nicht so daneben.
Ja, ja. Und wenn man es dann auch noch schafft, ein Privatleben zu haben und ach. Leute im Umfeld zu unterstützen, ja, ja. cut yourself some slack. Es ist wirklich so. Und das heißt ja nicht, wie gesagt, es ist einfach ein verzogenes Bild. Wir haben immer alle die Erwartung, einen Abnehmprozess. Und ich weiß, ich habe das auch selber immer wieder gehabt, man hat irgendwelche gewisse Abnehmraten im Kopf etc. Das Ganze ist eben durchs Krafttraining sowieso mal verschleiert. Und das Zweite ist, man nimmt ja, wenn man sich überlegt, in welcher Rate man zugenommen hat, ja, oder in welcher Rate man oft zunimmt, das passiert ja über Jahre, ja, immer wieder schleichend. Ja. Und man erwartet sich aber, wenn man ein paar Sachen umdreht, dass das dann sehr, sehr schnell gehen muss. Und bei manchen geht es auch schnell am Anfang, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, aber klar, je weiter ich im Prozess bin, je länger die Diät geht und je mehr ich abgenommen habe, desto schwieriger wird es. Ich bin auf einmal ein doch trotzdem ein leichterer Mensch, der nicht mehr mit demselben Energieverbrauch ausgestattet ist wie ein schwererer Mensch. Das ist auch okay. Und genau da finde ich es so super, dass es das Krafttraining gibt. Weil ich kann in diesem Bereich sehr gute Dinge vollbringen, wo gerade nicht viel weiter geht, indem ich einfach weiterhin trainieren gehe.
Ja. Und das ist mir wertvolle Muskulatur erarbeite und das ist der ultimative Cheatcode, um halt dann letztendlich erstens den Körper mehr in die Richtung zu verändern, wo ich ihn gerne hätte, ohne abnehmen zu müssen. Mhm. Das ist einmal Punkt 1 und ja, ich nehme vielleicht sogar zu in dem Prozess ja, und arbeite mir dann im Grunde gratis Kalorienverbrauch, der mir es in Zukunft leichter macht, genau. Eine gewisse Körperkomposition zu erreichen oder zu halten, die ich mir vorstelle.
Genau.
Ja, Rekomposition, das riesengroße Thema.
Richtig.
Ja.
Ich würde, das ist auch der Grund, warum ich keine, was ich gemacht habe in der Vergangenheit, ich habe Ernährungscoachings alleine angeboten. Das hat auch funktioniert, weil ich manchmal Personen bekommen habe, die im Powerlifting unterwegs waren. Das heißt, die hatten eine Trainingsroutine und Krafttraining war etabliert. Das heißt, diese Personen habe ich dann schon noch aufgenommen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich weiß, es ist... Das ist nicht, ich möchte nicht Leute nur dazu bringen, abzunehmen. Das ist auch, dafür stehe ich nicht. Ja, weil gerade, und natürlich, weil ich Frauen betreue hauptsächlich, ich merke halt einfach, wie stark dieser Fokus ist, irgendein Zielgewicht zu erreichen vom Jahre Schnee. Vielleicht waren wir 17 damals und man denkt sich, boah, damals habe ich 60 Kilo gehabt etc.
Und es war nicht ausgewachsen.
Ja,
das gibt es natürlich. Ja. Genauso wie die ganzen Vorher-Nachher-Vergleiche von diversen Coaches da draußen, die sagen, ja, damals mit 13 war ich der Urlauch und jetzt schau mich an. Und denke ich mir, ja, du warst 13, Alter.
Das stimmt, das sind wirklich oft Kinderfotos. Ja. Weil man, gut, aber das sind oft Personen, die sind erst 22, für die ist es noch nicht so lange her.
Ja.
Naja, das ist wirklich so. Ja, aber ich denke mir oft, das ist ja Kinderfoto.
Das ist irre.
Ja, ja. Ist ja egal. Wir haben oft wirklich komische Sachen im Kopf. Und ich finde es erschreckend, dass man dann eben jahrzehntelang daran arbeitet, diese 5 Kilo noch loszuwerden. Und in dem Prozess verliert man die ganze Zeit Muskelmasse.
Muskelmasse, Knochendichte, Gesundheit, und Sanity.
Sanity, ja. Also man konzentriert sich komplett auf das Falsche.
Ja.
Und deswegen ist das der Grund, warum ich das so nicht mehr anbiete.
Ja, weil ja, Abnehmen alleine ist halt auch, also im Kleinen okay, aber wenn das ein längerer Prozess wird, betreibst du letztendlich Raubbau am Körper. Mhm. Abnehmen alleine macht den Körper immer schlechter.
Abnehmen alleine plus Ungeduld ist überhaupt der Wahnsinn, weil dann werde ich immer wieder Dinge tun, die dazu führen, dass ich nur weiter Muskelmasse abbaue. Mhm. Vielleicht noch dazu, weil ich es so interessant gefunden habe. Ich weiß leider jetzt nicht, wie sein Buch heißt, aber Peter Attia. Der hat über ein Buch über Longevity geschrieben. Das ist der sehr spannende Typ, weil der nämlich früher total im Fastencamp war. Ja? Also der hat geglaubt, der Schlüssel zu Longevity ist eben Fasten. Intermittent Fasting plus Fastenkuren und hat das ziemlich exzessiv betrieben. Und er hat jetzt sozusagen Lager gewechselt, er hat sich einfach mit der Materie mehr auseinandergesetzt Und die Wissenschaft zeigt halt darauf hin, dass ein Kaloriendefizit, um einfach abzunehmen, genau dieselben Gesundheits- und lebensverlängernden Effekte hat, wie jetzt Fasten. Das heißt, ich muss nicht unbedingt komplett fasten, ich kann einfach abnehmen. Ja. Ja. Und wenn ich immer Zeit in einem Kaloriendefizit verbringe, hat das dieselben Auswirkungen. Und der hat gesagt, er hat es eben so betrieben und er war vorher eben Sportler, Leistungssportler, hat viele Dinge gemacht und ihm ist aufgefallen nach 2 Jahren, nachdem er das so gehandhabt hat, dass er jedes Mal im Prozess Muskelmasse abgebaut hat. Hm. Und ja, das passiert, wenn man sie eben nur, ich meine, für ihn war sozusagen dieses Fasten Longevity eigentlich im Blick, aber jetzt muss man sich überlegen, was ist eigentlich der wichtigste Longevity-Faktor? Was sind die größten Probleme von Leuten im Alter? Ja. Ja, das ist eigentlich eben zu wenig.
Muskelmasse, Knochendichte.
Ja, Oberschenkelhalsbruch. Ja. Ja, es ist eigentlich heftig, wenn man das angeschaut. Oberschenkelhalsbruch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent von den Leuten dann danach versterben, weil sie zu wenig mitbringen, um das sozusagen wieder heilen zu lassen. Also es ist einfach zu wenig Substanz da.
Ja.
Und das sind die Dinge, über die wir uns Gedanken machen sollten. Und nicht darüber, wie werde ich die letzten 5 Kilo wieder nur los. Natürlich, ich bin absolut dafür. Wir haben auch Klientinnen, die haben noch nie ein Problem mit dem Essverhalten gehabt. Die können auch ohne Probleme an der Bestform arbeiten. Ja. Ja, über ein gewisses Level hinaus wird es immer.
Ist ja auch eine schöne Challenge. Ja? Also wenn man es ganz als Challenge setzt, und ich bin selber ein bisschen so ein Mensch, der gerne solche Challenges auf sich nimmt, zum Beispiel letztens wieder einen Artikel gelesen über PSMF, ja, Protein-Spared Modified Fasting, wo man einen gewissen Zeitbereich, einen begrenzten Zeitbereich, wirklich quasi fastet, aber Protein hochhält. Ja. So eine Challenge interessiert mich einfach. Ja. Genauso wie andere Leute eine Challenge interessiert, den Körperfettanteil so niedrig wie möglich zu bekommen. Und ja, ist ja okay. Ja.
Nein, ich verstehe das schon. Man muss vielleicht nicht unbedingt mit dem Abnehmen kombinieren, aber grundsätzlich zu schauen, was der Körper kann und dass der Körper auch zu erfahren, dass der Geist viel schneller aufgibt als der Körper und dass man durchpushen kann, das sind wichtige Erfahrungen. Ich glaube, man muss halt einfach nur aufpassen, wenn man weiß, woher man kommt und wenn da schon Themen im Hintergrund waren, dann sollte man es vielleicht nicht übers Abnehmen lösen und sich vielleicht eine andere Challenge setzen.
Und selbst wenn man nie eine Vergangenheit mit Essstörungen hatte, können solche Maßnahmen dazu führen, dass man in ein essgestörtes Verhalten kommt. Was heißt, die führen dazu, dass man ein essgestörtes Verhalten kommt. Ich war sicher auf einer klinischen Tabelle jetzt am Ende meines Cuts in einem leicht essgestörten Verhalten. Warum? Weil ich mir viel zu viele Gedanken über das Essen gemacht habe an Ecken an Energie gespart habe, die meinem Leben dann oder mir nicht gut tun. Ja? Also an sozialen Interaktionen gespart habe und so weiter. Das ist eine anormale physiologische Reaktion des Körpers. Der will halt seine Ruhe dann haben, weil es eh schon fucking hart ist. Und dann kommen diese Zeichen des essgestörten Verhaltens. Und das reversiert sich auch wieder, wenn man aus der Phase rausgeht. Nur wenn man nie rausgeht, dann bleibt es hängen.
Ja, richtig.
Ja.
Ja, also... Ja, ich glaube, wir haben es jetzt eh schon relativ
ausführlich behandelt. Ja. Genau, also zusammengefasst kann man sagen, es ist ein Hänger. Die Frage ist, woher kommt die Motivation für den Hänger? Mhm. Ist das deswegen, weil es einfach gerade hart ist und sich hart anfühlt und man ein bisschen müde ist, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich das Ziel, das dahinter steckt, der Wert, der hinter dem Abnehmen steckt, der ist groß und das ist es auch wert. Und man malt sich auch nach Zielerreichung sozusagen eine Verbesserung des Lebens aus. Dann kann es einfach heißen, man zieht wieder ein paar Wochen mit den Maßnahmen durch, wo man weiß, die haben schon funktioniert und bleibt da dran und die Sache ist gegessen. Oder man kommt drauf, nein, die Werte passen nicht. Das Ziel, das ich mir ausmale, verbessert nicht wirklich etwas in meinem Leben. Momentan wäre mein Leben eigentlich besser, wenn ich mehr Brot und Käse essen könnte oder mit meinen Freunden und meiner Familie treffen könnte und normal mitessen könnte. Dann ist das aber auch okay.
Das ist auch okay. Und vielleicht noch auch wichtig, man muss immer wieder das Big Picture anschauen. Ja? Also nicht so sehr auf einzelne Tage, schwierige Wochen, Ausrutscher konzentrieren. Das ist letztlich für den Gesamtprozess macht das nicht viel aus. Ja. Ja. Also da wirklich rauszoomen und sich überlegen, ja, Moment mal, okay, das ist gerade schwierig, es war gerade eine Woche, wo gerade viel angestanden ist, das hat mich ein bisschen getriggert etc. Aber wenn ich jetzt, eigentlich geht der Prozess eh, ja, es ist, wenn ich rauszoome und mir überlege, hey, wenn ich das jetzt trotzdem weiterhin durchziehe, wird was weitergehen und es wird was passieren, ist das nicht vielleicht auch Motivation genug? Ja. Ja, das darf man sich noch überlegen. Ja.
Und so als letzte Anekdote noch, wenn Essen der einzige, die einzige Maßnahme ist, um Stress loszuwerden oder mit Stress umzugehen, und man eben deswegen isst, weil man erschöpft ist eigentlich und wenn man eigentlich sich eine Pause gönnen will, ja, und Pause heißt immer essen, dann eben zahlt es sich aus, an Maßnahmen zu arbeiten, wie man Stressmanagement auf andere Arten auch betreiben kann.
Genau. Ja. Und ja, das ist ein längerer Prozess. Also das dauert ein bisschen, aber das zahlt sich extrem aus. Ja. Also das ist auch etwas, was überhaupt den Zugang zu sich selbst verändert. Also man kommt dann nicht nur mit dem Essverhalten mehr in Verbindung, sondern wirklich auch mit sich selber mehr in Verbindung. Und ja, auch an sowas kann man arbeiten. Ja. Ich glaube, wenn man eine Person ist, die eh im Gym Gas gibt und die auch ansonsten im Leben viele Dinge tackelt, ja, das ist etwas, was sich auch schwieriger anfühlt, mal mit solchen Themen in Verbindung zu kommen. Aber wenn man da dieselbe Disziplin an den Tag legt, auch da, ja, geht dann was weiter. Mhm. Und das ist sehr belohnend. Und das kann man unabhängig von Tracking oder Nicht-Tracking oder Abnehmen und Nicht-Abnehmen machen. Ja.
Gut, danke Julia für deinen Input.
Gerne, danke für das interessante, ich würde mal sagen, Fallbeispiel eigentlich.
Ja, ein interessantes Thema. Und ja, das ist jetzt auch nichts Gestelltes, das ist tatsächlich etwas, was wir regelmäßig tun. Also Julia und ich sind Sparringpartner für Problemstellungen, die uns beschäftigen. Ja, und es ist, als Coach ist es auch so, dass ich manchmal Problemstellungen auch ins Bett mitnehme und dann noch drüber nachdenke. Und da spreche ich es vorher lieber dann mit Julia durch, um mir eine andere Perspektive zu holen und vice versa. Ja,
ja, ich wäre immer vorsichtig damit, wenn jemand eben sehr... Ich weiß, man sucht in solchen Phasen oftmals nach mehr Disziplin, weißt du, was ich meine? Also noch einer härteren Vorgehensweise. Mhm. Also man kommt in zwei,
wenn es schwierig wird. Reiß dich zusammen ist selten die Antwort.
Ist selten die Antwort und es gibt keine klare Antwort. Ja. So wie es ist, keine Ahnung, strukturier dein Essen anders, ja, im Sinne von, Iss mehr Fett, iss mehr Protein, was auch immer, das wird den Heißhunger bekämpfen. Immer wenn jemand mit solchen einfachen Antworten kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nicht die Antwort ist. Ja. Es ist, Ernährung ist sehr, also Abnehmen ist simpel. Ja. Kaloriendefizit ist simpel, also vom Grundprinzip her. Was dahinter steckt, ist aber nicht unbedingt einfach.
Ja. Ja, dahinter steckt, dass ein Mensch das Ganze umsetzen muss und ein Mensch ist saukomplex.
Richtig, ja. Und manche hatten halt einfach lange eine falsche Herangehensweise. Bei denen ist es oft so, dass da mit Kleinigkeiten der Schalter umgelegt wird und die Person sagt, ich weiß nicht, warum ich mich in der Vergangenheit damit so herumgequält habe. Es wäre ja so einfach gewesen, das gibt's.
Das gibt's, ja.
Und bei anderen ist es einfach... bisschen komplexer und das ist auch okay. Also auch da kann man Progress machen. Das ist, aber da heißt es dann eben genauer hinzuschauen und auch in andere Ebenen hineinzugehen, weil sonst wird man anstehen. Ja. Und ja, deswegen sprechen wir so viel darüber.
Deswegen reden wir uns den Mund fusselig. Wenn es euch gefallen hat, dass wir uns den Mund fusselig gesprochen haben, dann freuen wir uns über positive Bewertungen auf Spotify, Apple und Google Podcasts sowie Daumen hoch auf YouTube bzw. ein Abonnement. Natürlich auch über Kommentare und Likes auf Social Media, wenn ich dann wieder die berühmten Reels dafür veröffentliche.
Die berühmten Reels.
All das hilft, dass wir auch anderen Menschen helfen können, die vielleicht nicht bei uns im Coaching sind, die aber gerne die Zeit investieren, um uns 1,5 Stunden plappern zu hören. ja, wenn ihr Bekannte habt, Freunde habt, wo ihr sagt, das könnte dieser Person helfen, gerne bitte auch weiterleiten. Je mehr Verbreitung dieses Zeug findet, desto mehr können wir Leuten helfen.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, Julia, dein Schlusswort.
Ich habe jetzt.
Es war klar, dass du keinen hast, deswegen
habe ich. Warte, ich weiß, was ich tun kann. Ich kann einmal das Schwein grunzen lassen von der Ari. So, das war mein Schlusswort.
Sehr schön, hast du gut gemacht.
Danke.
Tschüss, Julia.
Ciao.